Universität Hamburg.
Gut. In Magier von Montparnasse bewegen wir uns jetzt ein bisschen weg von der klassischen Fantasy. Es ist eine Geschichte, die spielt, wie man schon vermuten kann, in Paris, und zwar in Paris der 20er Jahre. Es gibt Zauberer. Die meisten Menschen wissen nichts davon, aber die Personen in diesem Buch kriegen mit mehr Zauberern zu tun, als ihnen lieb ist. Die Zauberer sind nämlich alle in einem kleinen Straßencafé abgestiegen. Warum ist jetzt eigentlich völlig egal für den Ausschnitt, den ich jetzt lese. Und aufgrund von einigen Blödsinn, den sie angestellt haben, befinden wir uns in einer Zeitschleife. Derselbe Sonntag im September, war übrigens gerade neulich erst Sonntag, 26. September, wiederholt sich jetzt immer wieder. Das Buch besteht aus 7 Kapiteln, jedes Kapitel ist eine Variante dieses Sonntags. Das Buch ist weiterhin aus wechselnden Ich-Perspektiven geschrieben, teilweise denen der Zauberer, teilweise denen der Normalsterblichen. Die Zauberer haben den großen Vorteil, sie können sich frei innerhalb der Zeitschleife bewegen. Das heißt, die Zauberer wissen sehr wohl, was passiert und behalten auch mit jedem neuen Tag ihre Erinnerungen an den letzten Tag. Die normalen Menschen in der Zeitschleife haben jeden Morgen diesen Bill Murray-Effekt, den man ja kennt. Sie wachen auf und huch, es ist Sonntag. Und der Ausschnitt, den ich jetzt lese, ist aus der Perspektive von Chaspard. Chaspard ist seines Zeichens hoffnungsvoller junger Schriftsteller, der eigentlich nach Paris gekommen ist, weil er Ernest Hemingway treffen möchte, der sich da gerade die Zeit mit Alkohol vertreibt. Und Chaspard läuft an jedem dieser Sonntage immer so zur Mittagszeit an diesem kleinen Straßencafé vorbei. Und wenn alles optimal verläuft, verliebt er sich dabei in eine der Kellnerinnen, die dort arbeiten. Das ist wichtig, aber nicht für diesen Ausschnitt jetzt. Denn in diesem Ausschnitt werden die Zauberer, wie so oft, anfangen, ein bisschen Schicksal zu spielen, weil sie wollen herausfinden, was passiert, wenn man bestimmte Dinge anders macht, aus Gründen, die jetzt auch egal sind. Also alle Leute, die sich in dieser Szene eigenartig verhalten, sind Zauberer. Und das weiß Chaspard nicht. Das Einzige, was man dann noch erklären müsste, ist, dass oben in einem der Zimmer des Chateau, so heißt das Café, die Assistentin eines der Zauberer in einem magischen Zauberschlaf liegt. Und also ihr Kollege, ihr Partner ist gerade weg und seine konkurrierenden Mitmagier überlegen sich jetzt gerade, Zauberschlaf, wir wissen ja, wie das war bei Schneewittchen und so, wir könnten eigentlich mal ausprobieren, was passiert, wenn wir sie küssen. Und ja, schauen wir mal. Wir sind dann übrigens am 4. der Tage und die Tage degenerieren auch ein bisschen. Deswegen ist die Stimmung an diesem Sonntag auch ein bisschen eigenartig. Ich hätte nicht erwartet, dass ein spätseptemberlicher Boulevard so einsam wirken könnte. Schon begann ich mich bei jedem Schritt zurückzusehnen. Ja, ich bereute jeden erkämpften Meter, schämte mich für meinen Mut, kam mir albern vor in dieser Welt, in die ich nicht gehörte. Fast hoffte ich, niemand würde mich bemerken, wie ich da lief, mit meinem geflickten Schuhwerk, meinem billigen Haarschnitt, auf dem Arm mein Manuskript, das seine Liebe zu einer nie geborenen Frau erklärte, und immer langsamer wurde, bis ich schließlich auf dem Carrefour Vauvert zum Stillstand kam, wie ein Insekt in erstarrendem Harz. Das Carrefour Vauvert ist die Straßenkreuzung, an der sich damals alles abgespielt hat. Wie ich da stand und langsam den Blick hob, während Füße und Hundepfoten um mich stolperten, war mein einziger Wunsch, nicht gesehen zu werden. Dabei war ich gleichgültig gegenüber der Tatsache, dass es wohl meinen Tod hier mitten auf der Kreuzung bedeuten würde, ginge mein Wunsch in Erfüllung. Doch jemand sah mich an. Mehr als das, wenn das möglich war. Ein Mädchen auf der anderen Seite der Straße blickte mir in die Augen, ja durch sie hindurch, an einen Ort, den ich selbst lange vergessen hatte, wohl seit Eloise aus meinen Gedanken verschwunden war und Quartier in einem Stapel Papier bezogen hatte. Das Mädchen war zierlich, hatte strohblondes Haar und balancierte selbstvergessen ein Tablett auf dem Arm, von dem sie Tassen und kleine Lichter auf die Tische stellte und gegen die Hinterlassenschaften ihrer Kundschaft tauschte. Ein Kind rief, ein Kutscher schimpfte. Eine Elster ließ eine Kastanie fallen. Und so diese Signalwörter, die andeuten, eigentlich sollte er sich jetzt in Justine verlieben. Ich weiß nicht, wie lange wir da standen und uns ansahen, und ich schwöre, dass ich mich bereits auf dem Weg zu ihr befand, bevor ich mir auch nur einen Gedanken darüber machte. Beinahe wäre ich vor die Straßenbahn gelaufen. Dann war da auf einmal der Mann in dem weißen Anzug. Er drückte ihr etwas in die Hand und wechselte kurz einige Worte mit ihr, worauf sie mit einem letzten Blick zu mir die Terrasse verließ. Dann baute sich der Mann zwischen den Tischen auf, hob seinen Hut und grüßte mich, wo ich noch mehrere Schritte von ihm entfernt war. Er bedeutete mir, doch näher zu kommen und schwenkte seinen Schirm wie ein verrückter Zirkusdirektor, der sein Programm anpreist. Zunächst verstand ich nicht einmal, was er von mir wollte. Er schaffte es, mir meinen Namen zu entlocken, ohne mir seinen eigenen zu nennen, und es dabei so aussehen zu lassen, als ob er sich nur meinetwegen bemühte und ich es war, der unser Aufeinandertreffen zu verantworten hätte. Ich kann Ihnen nicht sagen, weshalb ich mit ihm ging. Wahrscheinlich war es wie das eine Mal im Leben, wenn man auf einen Hütchenspieler hereinfällt oder sich ein Zimmer, das man gar nicht will, andrehen lässt. Jedenfalls befanden wir uns im nächsten Moment schon auf dem Weg nach drinnen und nach droben, während er unentwegt auf mich einsprach mit seinem pointierten, leicht lächerlichen britischen Akzent und mich mehrere Male vertraulich am Arm griff. Ich fragte mich, ob ich ihm vielleicht mit irgendeinem Wort Anlass gegeben hatte, zu glauben, ich könne an Geschäften mit ihm interessiert sein. Aus einem Winkel des Cafés hatte sich eine dunkelhäutige Frau mit einer atemberaubenden Figur an unsere Fersen geheftet. Ich wollte sie nicht anstarren und so bemerkte ich erst viel zu spät, dass sie mir trotz des höflichen Abstands den Rückweg abschnitt. Erst als mir der Gedanke kam, dass man vielleicht plante, mich auszurauben, erkannte ich sie als die Frau von gestern Abend. War es Zufall? War sie mir gefolgt? Sie warf mir lächelnd einen Blick ihrer goldenen Augen zu. Oben angekommen, glitt sie wie ein Schwarm leuchtender Meeresbewohner an uns vorbei und machte sich mit, wie mir schien, fragwürdigen Mitteln daran, eine Tür zu öffnen. Der Mann in Weiß baute sich rasch vor mir auf, damit ich die Geschehnisse in seinem Rücken nicht recht mitbekam, zwirbelte seinen Schnurrbart und fragte mich, ob ich an Feen glaube. »Was?« fragte ich verdutzt und vergaß für den Augenblick, gerade zum Komplizen eines Einbruchs in einer mir unbekannten Herberge gemacht zu werden. »Feen«, erklärte er bereitwillig, »das versteckte Volk. Die Wesen, die sich gemeinhin am Rande ihres Gesichtsfelds verbergen und Schabernack mit dieser Welt treiben. Ihre bloße Anwesenheit reicht meistens aus, unsere liebgewonnene Ordnung auf den Kopf zu stellen, denn sehen Sie, unsere Welt ist so voller Beschränkungen. Sie können von einer Fee genauso wenig erwarten, dass sie sich in dieser Welt ausdrückt, wie Sie Monet bitten könnten, mit Kohle und Schmierpapier einen Lilienteich zu malen. Sie prägen sich unsere Wirklichkeit auf wie die Füße eines Wasserläufers und Kreise wachsen auf ihrem Weg über den Teich, aber sie erhaschen nie einen Blick auf das Wesen, das sie hinterlässt. Das heißt, bis heute, lieber Freund.« »Was?« fragte ich abermals, denn ich hatte gelernt, dass es keinen Sinn hat, eine Frage komplizierter zu formulieren, nur weil sie beim ersten Mal nicht zur erhofften Antwort führte. »Die Gegenwart eines solchen Wesens gleicht einer Explosion, einem Taumel der Sinne. So nennen wir unter diesem Dach zurzeit eine Fee von ausgesprochener Hässlichkeit unser eigen, aber Sie würden sie nicht sehen wollen, glauben Sie mir. Sie interessiert sich auch mehr für Haarbürsten und kalten Fisch als für die Gesellschaft kultivierter Menschen. Was aber, wenn sich hinter dieser Tür das Gegenstück zu ihr verberge, der Abglanz einer blendenden Vision, ein spiegelnder Mond der Erbauung von neidvollen Mächten in den Schatten des Wirklichen gesperrt? Woher meinen Sie, nahmen Dichter wie Shakespeare und Herrick ihre Inspiration? Woher stammen wohl all diese Geschichtenbuchern der Hecken, die Prinzen, die Sie, junger Freund, von Ihrer Versprochenen trennen? Mein lieber Jaspar, ich brauche Sie heute als Zeugen, als einen Propheten des Möglichen und mehr. Das heißt, sobald Madame Celeste soweit ist, diese Tür zu öffnen, ach, sehen Sie, es ist vollbracht. Hoppla, ein Zauberspruch, ja, jetzt aber, treten Sie ein. Das oder etwas Ähnliches, sagte er. Und er schaffte es, mich so weit zu verwirren, dass ich mich von ihm in dieses fremde Zimmer schieben ließ, wo in gedämpftem Licht, in Düften von Zimt und Rosen, ein Mädchen mit langem weißem Haar schlafend in ihren Kissen lag. Die schwarze Frau glitt an meine Seite und ließ ihre Fingerspitzen langsam an meinen Rücken hochwandern. Mein Begleiter aber klopfte mir vertraulich auf die Schulter und grinste. Und obgleich ich diese Geste als schrecklich ordinär, ja unschicklich empfand in diesem Moment, da wir sprachlos in diesem Zimmer standen, in dem das einzige Geräusch ein leises Flüstern der Vorhänge schien, so konnte ich doch nicht umhin, ihm Recht zu geben. Tatsächlich erkannte ich, dass vor mir in diesem Bett das schönste Mädchen lag, das ich jemals gesehen hatte. Ihre Haut erinnerte mich an die Hände meiner Mutter, wenn sie weiß von Mehl waren. Ihr Haar umfloss ihr Gesicht wie ein weiches Fell. Ihr Anblick war friedlich und unwirklich und fast mehr, als ich ertragen konnte. Mein bizarrer Gastgeber hatte wieder zu reden begonnen und ich hatte wohl einen Exkurs über vergiftete Spindeln und Früchte in Märchen und Volksdichtung versäumt, als er und seine unheimliche Partnerin mich am Arm packten und vorwärts zogen auf die schlafende Schönheit zu. Panik überwältigte mich, als sie mich auf sie stießen und er mir in einem Tonfall, aus dem jede Freundlichkeit gewichen war, den Befehl erteilte, sie zu küssen. brachte ich nur mühsam hervor, doch da war schon seine Hand in meinem Nacken, die mich nach unten presste, mein Gesicht auf das ihre, und ich konnte die einzelnen Härchen ihrer Brauen ausmachen, die dunkler waren als ihr Haar, sowie ein kaum merkliches Beben der Lider. Der erste Beweis ihres Gesichts, dass sie nicht tot war. Sie müssen das Ganze unter einem metaphorischen Blickwinkel betrachten, erklärte der Engländer. Hörte er je auf zu reden, während er meine Nacken gepackt hielt, als sei er im Begriff, mich zu ertränken. Ein warmer Hauch von den Lippen des Mädchens fuhr über mein Gesicht, was meine Panik kaum milderte. Den Schlaf für den Tod für eine Wiedergeburt, eine Prinzessin für das Königreich, einen Prinzen für eine Idee. Sehen Sie es nicht, Jasper, Sie sind die Idee, Sie sind Ihr Grund zu leben. Ohne Sie kann sie nicht erwachen, und wenn sie nicht wacht und wandelt und was sonst nicht alles, wird die Welt zugrunde gehen, und das wollen Sie doch sicher nicht, oder? Los, Mann, küssen! Oder haben Sie eine Kriegsverletzung? Ich wollte noch etwas erwidern, kam diesmal jedoch nicht weiter als bis zum W. Denn in diesem Moment drückten sich meine Lippen auf die ihren, so wie man eine Briefmarke auf einen Umschlag drückt. Dann hob sich mein Kopf, ich schnappte nach Luft und gebannt starrten wir auf ihr Gesicht hinab. Eine Erinnerung kräuselte ihr Lippen. Ein Feenlächeln, dachte ich. Ihre Brauen schienen sich unmerklich zusammenzuziehen, die Stirn sich eine Frage zu stellen. Dann war es vorbei und ihre Züge entspannten sich. Eine Weile traute sich niemand etwas zu sagen. Den Versuch war es wert, meinte der Mann in Weiß und löste seinen Griff. Er stand seinen Mann, pflichtete die Frau mit den goldenen Augen bei. Mit einem Aufschrei, der mehr verzweifelt als gefährlich klang, stieß ich beide beiseite und stürmte, von plötzlicher Übelkeit gepackt, aus dem Zimmer.